Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum nächsten Gebot. Wir lesen 2. Mose 20, Vers 13. Das ganz schlichte, kurze Sätzlein: Du sollst nicht töten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Unser Thema dazu, wie ihr es an der Wand seht, heißt: Leben und sterben lassen, du sollst nicht morden. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, leben und sterben lassen. Das war der provokative Titel eines James-Bond-Films aus dem Jahr 1973. Ich habe diesen Titel bewusst als ersten Teil des Themas übernommen, denn um genau so ein anstößiges Verhalten geht es hier. Menschen, denen das Leben geschenkt ist von Gott, die diese Gabe des Lebens ganz selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, lassen andere unbarmherzig sterben. Leben und sterben lassen. Nun ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich das Gebot anders zitiert habe als üblich. In den meisten Übersetzungen heißt dieses Gebot: Du sollst nicht töten. Das ist aber eindeutig falsch. Das Gebot heißt: Du sollst nicht morden. Diese falsche Wiedergabe erzeugt eine Unmenge an Irritationen. Und deshalb ist eigentlich diese Predigt auch in wesentlichen Teilen damit befasst, die ganzen Missverständnisse, die sich durch diese falsche Wiedergabe in vielfältigster Weise ergeben, aus dem Weg zu räumen. Mir liegt die Ausarbeitung eines jüdischen Dozenten vor. Er bezeichnet die Wiedergabe dieses Gebots mit „Du sollst nicht töten" als einen der ärgerlichsten Fälle von Fehlübersetzungen der Bibel überhaupt. Der Punkt ist auch ganz eindeutig: Das Hebräische hat für das allgemeine Töten das Wort Harak. Der hier verwendete Begriff Razah aber bezieht sich vor allem auf verbrecherisches Töten. Vielleicht nicht absolut ausnahmslos, aber doch eindeutig im Wesentlichen. Das ist seine zentrale Bedeutung. Verbrecherische Tötungshandlungen von Menschen. Also keinesfalls bezieht sich dieser Begriff auf das Töten von Tieren, ebenso wenig auf das Töten von Menschen in Notwehr, auch nicht in Ausübung der Todesstrafe oder im Zusammenhang von kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir halten deshalb fest: Es geht hier ausdrücklich, ganz im Gegensatz zu den üblichen Fehlübersetzungen, nicht um ein pauschales Tötungsverbot. Das kann vom biblischen Zusammenhang her ja auch überhaupt nicht sein. Denn Gott selbst hat ja das Opfern und damit das Töten von Tieren ganz ausdrücklich geboten. Gottes Gebote sehen auch das Töten von Menschen etwa in Ausübung der Todesstrafe verbindlich vor. Gott hat außerdem Kriege geboten. Wir müssen uns vor Augen halten: Saul wurde verworfen, unter anderem, weil er nicht getötet hat. Nämlich zum einen die Tiere der Amalekiter und zum anderen deren König Agag. Und Samuel, der Mann Gottes, muss deshalb selbst zur Tat schreiten, um dieses Versäumnis Sauls auszubügeln, und haut Agag eigenhändig den Kopf ab. Genau diese und viele andere biblischen Aussagen führen dann bei Bibellesern zur Irritation, dass Menschen sagen: Dass Gott hat doch das Töten verboten, entsprechendes Gebot. Wie kann er jetzt überall im Widerspruch zu seinem eigenen Gebot das Töten von Menschen und Tieren zulassen oder sogar ausdrücklich gebieten? Aber diesen Widerspruch gibt's eben nicht. Er ist das Ergebnis einer falschen und, ich muss sagen, saublöden Wiedergabe dieses Gebots. Auch wenn ich das im Blick auf Luther und viele andere durchaus verdiente Bibelübersetzer sagen muss, aber wenn etwas geeignet ist, eine derartige Masse kropfunnötiger Irritationen auszulösen, dann ist das einfach saublöd. Man hätte es vermeiden können. Und damit unzählige Irritationen, Missverständnisse, Fehlmeinungen. Wir halten fest, es geht hier ausschließlich um das Morden bzw. um das Töten von Menschen in böser und verbrecherischer Absicht. Und das dann natürlich aus mindestens zwei guten Gründen. Der Mensch, erstens, ist Gottes Ebenbild. Das verleiht ihm innerhalb der gesamten Schöpfung eine einzigartige Würde. Wer einen anderen Menschen antastet, der tastet damit nicht nur die Würde des Menschen, der tastet damit die Würde Gottes an. Genauso argumentiert Gott 1. Mose 9, Vers 5, folgender sagt Gott zu Noah: Ich will des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als der sein Bruder ist. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Wir haben da im Prinzip schon beide Gründe wesentlich mit drin. Der Mensch ist zum Ebenbild Gottes gemacht. Weltanschauungen wie der Kommunismus, Sozialismus oder der Islam wissen davon nichts ganz ausdrücklich. Und der Islam wie auch der Kommunismus, Sozialismus sagen deshalb, Menschenrechte haben mit uns nichts zu tun. Menschenwürde sind eine christlich-abendländische Erfindung. Die menschenverachtenden Gräueltaten dieser Weltanschauungen, ob wir auf das sozialistische Hitler-Regime oder das kommunistisch-sozialistische Stalin, Mao oder sonstige Regime schauen oder den Islam, die menschenverachtenden Gräueltaten dieser Weltanschauungen können deshalb Bände füllen und erklären sich aus diesem Hintergrund. Es sind Weltanschauungen, die auf einer wesentlich anderen Werteordnung basieren als unser christlich geprägtes Abendland. Und in dem Maße, in dem sich diese Weltanschauungen bei uns ausbreiten, wird die Würde des Menschen vermehrt mit Füßen getreten oder ganz eliminiert. Den zweiten Punkt haben wir hier auch schon bei 1. Mose 9, 5 folgender: An einem jeglichen Menschen, als der sein Bruder ist, genannt. Damit ist gesagt, der andere Mensch ist unser eigen Fleisch und Blut. Jetzt nicht im Sinne einer biologischen, familiären Abstammung, aber im Sinne der Zugehörigkeit zum gemeinsamen einen Menschengeschlecht. Und deshalb sind die meisten anderen Menschen zwar nicht notwendigerweise unsere Brüder im geistlichen Sinne, muss unterschieden werden, aber sie sind eben Brüder als Mitangehörige desselben Menschengeschlechts. Und das gilt für alle Menschen auf dieser Erde ganz gleich, ob weiß, ob braun, ob schwarz, ob gelb, ob deutsch oder syrisch oder iranisch oder was auch immer. Alle Menschen auf dieser Erde haben eine einzigartige Würde, weil sie erstens zum Ebenbild Gottes geschaffen sind und zweitens Angehörige desselben Menschengeschlechtes sind. Keiner steht im Wert über oder unter dem anderen. Und wer deshalb anderen Menschen die Würde abspricht, der spricht sie sich damit unmittelbar auch selbst ab. Wer das Leben anderer aus nichtigen Gründen zur Disposition stellt, der stellt damit sein eigenes Leben zur Disposition. Das heißt, er erklärt es zur freien Verfügungsmasse, die aus nichtigem Anlass jederzeit aus dem Weg geräumt werden kann. Und das passiert dann auch. Über diese nichtigen Anlässe werden wir uns dann die weiteren Sonntage noch zweimal beschäftigen. Das Thema ist zu breit, um es in einem mit seinen verschiedenen wichtigen Facetten zu fassen. In dieser Erkenntnis und im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, so die Präambel, sagt dann Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Gott als der Schöpfer des Lebens hat als einziger das Recht, über Leben und Tod des Menschen zu entscheiden. Ich bin's allein und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und heilen und ist niemand, der aus meiner Hand errette. 5. Mose 32, 39. Und deshalb hat auch der Mensch nicht das Recht, sein Leben selbst zu beenden. Wir merken, wie diese alttestamentlichen Worte, diese Gebote in vielfacher Hinsicht ganz zentral, aktuell in unsere Gesellschaft, in unsere Situation hineinreden. Der Mensch hat nicht das Recht, sein Leben selbst zu beenden. Der gottlose Humanist sieht das naturgemäß anders. Ist logisch. Er erkennt ja ausdrücklich keinen Schöpfergott über sich an. Geistlich dagegen ist die Sache ganz klar. Selbstmord ist geistlich zumindest aus zwei Gründen besonders verwerflich. Zum einen, wer sich selbst das Leben nimmt, greift damit in das Recht Gottes ein, der uns das Leben gegeben hat und der allein der Herr über das Leben ist. Zweitens, Selbstmord ist geistlich ja immer, auch menschlich in der Regel, aber vor allem geistlich betrachtet, ein Akt der Verzweiflung und damit des fehlenden Vertrauens. Wer sich selbst das Leben nimmt, der sagt damit, Herr, mein Leben, meine Lage ist so komplett verfahren, da kannst auch du mir nicht mehr helfen. Und deshalb ist die einzige Lösung, dass ich mir das Leben nehme. Bei krankhaft Depressiven muss man diese Sache sicher noch mal differenzierter sehen. Das ist klar. Dass sich dieses Gebot ausschließlich auf den Menschen bezieht, kann, wie gesagt, das Töten von Tieren davon nicht betroffen sein. Weder der Verzicht auf Fleisch noch auf Pelze als Kleidung kann sich auf die Bibel oder auf dieses Gebot berufen. Dazu eine aufschlussreiche Frage. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Wer war denn in der Bibel der Erste, der getötet hat? Gott. Nämlich Tiere. Das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber es ergibt sich aus der Sache zweifelsfrei. Kein anderer als Gott selbst dürfte es gewesen sein, denn wir lesen 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Eva Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und wenn wir jetzt mal anfangen nachzudenken, wo Gott denn diese Felle her hatte, aus der himmlischen Kunstpelzindustrie kamen sie eher nicht, denn von der berichtet uns die Bibel nicht, dass es eine solche gab. Dann bleibt logischerweise nur eine andere Möglichkeit. Gott selbst zieht als Erster die schreckliche Konsequenz aus der Sünde von Adam und Eva. Er tötet Tiere, zieht ihnen das Fell ab und macht daraus Pelzkleidung für Adam und Eva. Von nun an steht das Leben auf dieser Erde unter der Herrschaft des Todes. Ab jetzt gehören Tiere auch auf den Speiseplan. Das war im Garten Eden ausdrücklich nicht so. Auch da sehen wir eine fundamentale Veränderung. 1. Mose 1, Vers 29 folgender sagt, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, das soll euch zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf Erden regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Wir sehen hier zweierlei. Erstens, darauf war ich auch in der Predigt kommen Tiere in den Himmel vor längerer Zeit eingegangen. Pflanzen sind zwar Lebewesen, sie sind im Unterschied zu Mensch und Tier aber keine lebende Seele. Tiere schon. Tiere sind, nach Aussage der Bibel, explizit lebende Seele. Sie haben also Bewusstsein, Pflanzen nicht. Zweitens, im Garten Eden dienten deshalb ausschließlich Pflanzen zur Nahrung für Mensch und Tier. Auch Tiere wie der Löwe haben im Garten Eden kein Fleisch gefressen, nur Pflanzen. Und im tausendjährigen Reich, das in weiten Teilen die Wiederherstellung des Garten Edens ist, global dann, werden auch der Löwe kein Fleisch mehr fressen, sondern wieder Pflanzen. Nach dem Sündenfall ist das ganz anders. Jetzt dienen auch Tiere sich gegenseitig oder auch dem Menschen zur Nahrung und zur Kleidung. Und Gott selbst ist, wie wir gesehen haben, der Erste, der nach dieser neuen Ordnung des Sündenfalls handelt. Nach dem Sündenfall hat Gott auch selbst Tieropfer angeordnet. Wenn wir an den Tempel denken, auf Gottes ausdrücklichen Befehl, wurden massenhaft zu Hunderten, Tausenden, Abertausenden, Zigtausenden Tiere geschlachtet. Niemand kann sich deshalb gegen den Genuss von Fleisch aussprechen mit der Begründung, dass dabei gegen Gottes Wort Tiere getötet würden. Man kann auf Fleisch verzichten, weil man es für gesünder hält oder weil man die Massentierhaltung, Tiertransporte und die Art und Weise von Tierschlachtungen für schlecht hält. Da gibt es gewiss auch viel zu kritisieren und gäbe es viel zu verbessern. Aber das Töten von Tieren im Allgemeinen, um ihr Fleisch zu essen oder ihre Felle zu Kleidung und anderem zu verarbeiten, ist definitiv nicht gegen Gottes Wort. Ebenso wenig kann sich der sogenannte Pazifismus auf die Bibel berufen. Der Pazifismus ist eine politische und geistliche Schwärmerei. Ich habe auch als junger Mensch schon immer gesagt, als wir noch damals 16, 17, 18 waren, wurde natürlich auch im Jugendkreis das Thema Wehrdienstverweigerung, heute ja kein Thema mehr, nachdem die Bundeswehr abgeschafft ist, die Wehrpflicht, riesiges Thema. Ich habe damals immer schon gesagt, im Blick auf die Bibel, man kann sich vielleicht aus Gewissensgründen, nicht aber aus Glaubensgründen, gegen die Wehrpflicht entscheiden. Man kann sagen, die Bundeswehr taugt sowieso nichts. Am Hindukusch müssen wir die deutschen Grenzen auch nicht verteidigen. Also wozu? Wie auch immer, man mag da verschiedene Gründe haben. Mit der Bibel kann man es nicht begründen. Werden wir noch sehen. Die Bibel gibt der Obrigkeit das Schwert, damit sie sich verteidigt. Grundsätzlich ist der Soldatenberuf ein biblischer Beruf in dieser gefallenen Welt. Der Pazifismus dagegen ist eine politische und geistliche Schwärmerei und in seiner Ausprägung üblicherweise völlig unbiblisch. Im Detail verweise ich dazu auf die Predigt vom 14. Mai 2017 zur Frage, dürfen sich Christen wehren? Ich glaube, auch in der zweiten dazu angefügten Christen und Obrigkeit habe ich da einiges Wichtige gesagt. Liegt als Orientierung 9 und 38 vor. Heute nur einige kurze Gedanken dazu. Gott selbst hat Kriege angeordnet, ganz klar. Aussagen wie Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein, sind deshalb schlicht falsch. Gewiss ist Krieg nicht der ursprüngliche Wille Gottes. Gott will Frieden und Gott schafft Frieden. Aber eben erst am Ende der Zeit im tausendjährigen Reich und vollends dann in der Ewigkeit wird wirklicher und umfassender Friede sein. Bis dahin leben wir in einer in Sünde gefallenen Welt, in einer Welt, in der das Böse herrscht, in der dem Bösen notfalls auch mit kriegerischer Gewalt entgegengetreten werden muss. Ihr erinnert euch zurück, das haben die sogar irgendwann die Grünen auf die harte Tour im Zusammenhang des Jugoslawienkriegs begriffen. Angesichts der barbarischen Vergewaltigungslager in Europa ging selbst den Grünen der vermeintlich pazifistische Hintern auf Grundeis und sie mussten erkennen, so viel Bösem muss zur Not auch mit Waffengewalt Einhalt geboten werden. Wer da einfach nur pazifistisch die Hände in den Schoß gelegt zuschaut, der wird mit schuldig. Die Obrigkeit hat nicht nur das Recht, sie hat die von Gott gegebene Pflicht, ihre Bürger gegen Gewalt von innen und außen zu schützen. Gegen Gewalt von außen durch das Militär, gegen Gewalt von innen durch die Polizei und den Strafvollzug. Unter Strafvollzug, da kommen wir jetzt auf ein ganz heißes Thema, kann dabei gemäß Gottes Wort und Willen durchaus auch die Todesstrafe einschließen. Mit diesem Punkt steht die Bibel völlig gegen die derzeitige allgemein veröffentlichte Meinung, zumindest in Deutschland. Diese veröffentlichte Meinung behauptet, die Todesstrafe sei Kennzeichen eines barbarischen und unterentwickelten Landes. Ich behaupte vielmehr, ein Land, das so viele Menschen ins Gefängnis steckt, gleichzeitig seine Bürger so wenig schützt, trägt vielmehr die Kennzeichen eines barbarischen und unterentwickelten Landes. Gottes Wort sagt etwas ganz anderes. Die Wirklichkeit um uns her sagt etwas ganz anderes. Gottes Wort sagt, die Obrigkeit hat das Schwert. Das haben wir als Lesung Römer 13, Vers 4 gehört. Wozu hat die Obrigkeit das Schwert? Auch das sagt Römer 13 eindeutig. Mit dem Schwert wird in der Regel nicht Eischnee geschlagen. Ich habe meine Frau nie in der Küche erwischt, wie sie mit dem Schwert Eischnee schlägt. Es dient auch nicht vorwiegend als Stiel für Zuckerwatte. Nein, die Obrigkeit trägt das Schwert ganz ausdrücklich zur Bestrafung des Bösen. Und Römer 13, 4 denkt eindeutig nicht an Krieg, sondern an den Strafvollzug, Vollzug der Todesstrafe. Und wohlgemerkt für die, denen das im Moment nicht unmittelbar vor Augen steht. Römer 13, 4 steht im Neuen Testament, nicht im Alten. Römer 13, 4 steht im Neuen Testament. Das ist neutestamentliche christliche Ordnung. Die Sichtweise Gottes und die eines gottlosen Humanismus, der heute prägend dominierend ist, gehen hier notwendigerweise wieder einmal meilenweit auseinander. Warum notwendigerweise? Aus zwei, später finden wir noch einen dritten Grund. Erstens, für den gottlosen Humanisten ist diese Welt mit diesem Leben die einzige und letzte Wirklichkeit. Und deshalb haben diese Erdentage einen höchsten, allerletzten Wert und es wird um jeden einzelnen dieser Tage gekämpft, koste es, was es wolle. Kommen wir auch beim Thema Organtransplantation noch dazu. Vor Gott sieht das ganz anders aus. Vor Gott steht das Leben unter dem Eindruck, nicht von 50, 70 oder 100 Jahren, vor Gott steht das Leben unter dem Eindruck der Ewigkeit. Ob einer durch Krankheit, durch Unfall, durch Krieg, durch Todesstrafe einige Jahre oder Jahrzehnte früher oder später aus diesem Erdenleben scheidet, ist angesichts der Ewigkeit zwar nicht unwichtig, aber doch höchstens zweitrangig. Die entscheidende, die erstrangige Frage ist, wo verbringt der Mensch, wo verbringst du deine Ewigkeit? Um diese Frage geht's. Salopp gesagt ist der ganze Rest Bagatellfrage. Salopp gesagt. Wir empfinden es nicht so, ich empfinde es auch nicht so. Wenn ich krank bin, empfinde ich das auch nicht als Bagatelle. Ja, aber nur salopp gesagt in der richtigen Wertung. Zweitens, mindestens ebenso wichtig ist die Tatsache, dass die Bibel nicht nur den Einzelnen sieht. Sie sieht sehr stark die Gemeinschaft und die Gefahr, die vom Einzelnen für die Gemeinschaft ausgehen kann. Ich habe aber auch gemerkt bei den Predigten, wenn ich immer wieder davon rede, dass Gott nicht so individualistisch, sondern kollektiv denkt, da gehen bei manchen die Nackenhaare hoch, da sträubt sich, da regt sich Widerstand, wiewohl es biblisch eindeutig ist. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, woran liegt's? Ich denke, wir sind, wenn wir von kollektiv reden, von der Gemeinschaft, letztlich wieder geprägt von einem sozialistisch-kommunistischen Missverständnis von Kollektiv und Gemeinschaft. Und wenn wir deshalb vom biblischen Verständnis einzelner Gemeinschaft reden, müssen wir uns vorher von diesem kommunistisch-sozialistischen Denken ganz gelöst haben. Das sozialistische Denken heißt wie im Nationalsozialismus, der Einzelne, wer weiß, wie es weitergeht, ist nichts. Der Einzelne ist nichts. Das Volk im Nationalsozialismus, das Volk ist alles. Im internationalen linken Sozialismus wird das Volk einfach durch die globale Menschheit ersetzt, Aber gemeinsam ist beiden, den linken wie den nationalen sozialistischen Ideologien, die Bedeutung des Einzelnen ist völlig aufgehoben. Der Einzelne ist nichts. Es zählt nur beim Nationalsozialismus die Ideologie des Volks, beim linken Nationalismus, Sozialismus die Ideologie der globalen neuen Weltordnung. Hinterm vermeintlichen Wohl der Gemeinschaft tritt der Wert des Einzelnen komplett zurück auf Null. Er kann deshalb dem vermeintlichen Wohl der Gemeinschaft ohne Skrupel in beliebiger Zahl Millionen und Milliardenweise geopfert werden. Und so lässt man zum vermeintlichen Wohl der neuen Weltordnung skrupellos Millionen und, wenn sein muss, in Zukunft auch Milliarden Zuwanderer ins Verderben laufen und verwüstet global zugleich intakte Völker eins nach dem anderen. Der Einzelne zählt nichts. Auch nicht Millionen oder Milliarden von Menschen, sie zählen nichts. Es zählt allein die globale Ideologie, beziehungsweise die Macht derer, die sich die Herrschaft und den Reichtum unter den Nagel reißen wollen. Wenn Gott aber vom Einzelnen und der Gemeinschaft redet und im Verhältnis zueinander, dann sieht das vollständig anders aus. Die Gemeinschaft ist hier keine übergeordnete Ideologie. Die Gemeinschaft hat nicht ihren Wert in sich, eben als Ideologie, sondern als Summe der Einzelnen. Sie ist so wichtig und wertvoll, weil sie aus so vielen wertvollen Einzelnen, von denen jeder Einzelne zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, besteht. Und um diese vielen Einzelnen zu beschützen vor den Bösen, ist der Böse unschädlich zu machen. Wir sind da mittendrin in der Diskussion, die ja schon seit Jahren, ich denke bis zurück an Schröder, der großzügig davon gesprochen hat, wegsperren. Wenn die alle weggesperrt wären, würden sie heute nicht auf deutschen Straßen ihr Unwesen treiben. Wir sind mittendrin in der Diskussion um Triebtäter, Serienverbrecher und Terroristen. Und wir sehen, wie schwärmerisch und wirklichkeitsfremd, ja wie zerstörerisch in vielfacher Hinsicht unser derzeitiger Strafvollzug, man müsste meistens sogar sagen Strafnichtvollzug, ist. Gottes Verordnung der Todesstrafe für verschiedene Kapitalverbrechen, insbesondere Vergewaltigung, soll die Gemeinschaft vor dem Bösen schützen. So wie ein Krebsgeschwür aus dem Körper herausgeschnitten wird, bevor der Krebs streuen und den ganzen Körper befallen kann, so soll der Böse aus der Gemeinschaft entfernt werden. Ich hätte auch sehr gerne noch als Lesung die Geschichte von Achan lesen lassen, ich denke aber die meisten von uns kennen es, spricht genau in diese Richtung, da sehen wir den biblischen Gedanken. Achan hatte Gott nicht gehorcht. Gegen Gottes klaren Befehl hatte er Silber, Gold, sonstige Gegenstände aus Jericho genommen, an sich genommen. Der Gehorsam gegenüber Gott aber ist die Grundlage allen Segens für das Volk. Das müssen wir verstehen. Der Gehorsam gegenüber Gott ist die Grundlage allen Segens für ein Volk. Wenn wir heute nach Segen Gottes in unserem Volk suchen und so lange suchen müssen, haben wir da auch ja die Antwort, weil so viel Ungehorsam da ist. Und der Ungehorsam muss deshalb, wir reden jetzt im Kontext eines Gottesvolks, einer Theokratie, um nicht den Segen des ganzen Volkes zu gefährden, schon im Ansatz aus dem Volk Israel ausgerottet werden. Und deshalb wird Achan mit seiner Beute, es lohnt sich das zu Hause mal nachzulesen, Josua 7, 20, um die Ecke herum mit Vorgeschichte auch das ganze Kapitel. Deshalb wird Achan mitsamt seiner Beute, die er gegen Gottes ausdrücklichen Befehl in sein Zelt gebracht hat, samt seiner Familie, seinem gesamten Hab und Gut und Vieh aus dem Lager des Volkes Israel hinaus ins Tal Achor gebracht. Das Böse wird damit symbolisch aus der Gemeinschaft entfernt. Das Krebsgeschwür wird herausgeschnitten. Dort draußen, außerhalb der Gemeinschaft, wird Achan gesteinigt und damit nicht genug, Anschließend wird sein Leichnam verbrannt. Es soll vom Bösen außer einem Häuflein Asche nichts übrig bleiben. Das klingt in unseren humanistisch gefärbten Ohren grausig. Und es war ohne Zweifel brutal. Und ja, liebe Geschwister, so brutal kann Gott sein. Und was auf die Erde, auf die gottlose Erde an Brutalität Gottes zukommt, wer es wissen will, braucht nur in die Offenbarung zu schauen. Für den Menschen, der nicht umkehrt, der am Bösen weitermacht und mit dem Bösen die ganze Erde, die Schöpfung Gottes befleckt. Aber der Trost, so hat Gott nicht immer gehandelt. Aber hier statuiert er, am Anfang der Landnahme ist ja auch eine ganz bewusste Entscheidung an diesem Zeitpunkt. Gott zürnt nach der ersten siegreichen Schlacht über Jericho, die sie allein durch den Segen Gottes errungen haben, da zürnt Gott die geistlichen Maßstäbe fest und sagt, Freunde, daran haltet euch und davon lasst ihr die Finger, wenn ihr unter meinem Segen leben wollt. Und da greift Gott exemplarisch auch zu besonderen Maßnahmen. Deshalb statuiert Gott genau hier am Anfang der Landnahme Israels ein brutales Exempel. Israel braucht seine bewahrende Hand, um das verheißene Land gegen die militärisch weit überlegenen Kanaaniter einnehmen zu können. Wir denken dran, weshalb die 12 Kundschafter 40 Jahre zuvor umgekehrt sind. Riesen, befestigte Städte, Kriegswagen, militärisch und so weiter, in jeder Hinsicht den Israeliten haushoch überlegen. Und jetzt droht er ungehorsam, den Segen Gottes für sein Volk zunichte zu machen. Deshalb muss er raus. Und die Israeliten hat ja direkt davor wegen Achans Sünde gegen das kleine Städtchen Ai eine wüste Niederlage erlitten. Dass sein Volk Niederlagen erleidet, ist aber nicht der Wille Gottes für sein Volk. Und damit der gute Wille Gottes für sein Volk möglichst uneingeschränkt zum Tragen kommt, muss das Böse aus dem Volk hinaus. Es wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Jetzt kommt von vielen, insbesondere Theologen, der Einwand, aber nur Altes Testament. Im Neuen Testament alles ganz anders. Jesus hat die Todesstrafe doch aufgehoben. Als Beleg dafür wird der Umgang Jesu mit der Ehebrecherin genannt. In der Tat rettet Jesus diese Frau vor der Todesstrafe, die sie nach der Ordnung des Alten Testaments ganz ohne Zweifel zu erwarten hatte. Hat Jesus aber damit generell die Todesstrafe aufgehoben? Absolut nicht. Wieder eine ganz einfache Geschichte, liebe Geschwister. Es kann gar nicht sein. Dass es gar nicht sein kann, zeigt allein bereits zitiert Römer 13,4. Hätte Jesus die Todesstrafe grundsätzlich aufgehoben, hätte Paulus Jahre später niemals positiv betonen können, die Obrigkeit hat das Schwert. Allein Römer 13,4 macht unmissverständlich und unwiderlegbar deutlich, dass Jesus selbstverständlich die Todesstrafe nicht grundsätzlich aufgehoben hat. Im Umgang Jesu mit der Ehebrecherin wird wie so häufig die besondere Situation der ersten Sendung Jesu missachtet. Beim ersten Mal kam Jesus als Lamm Gottes. In der erwähnten Predigt dürfen sich Christen wehren, bin ich auch darauf breiter eingegangen. Auch wieder ein ganz breit verbreitetes Grundmissverständnis, dass das nicht bedacht wird. Wir sind vielfach ganz fixiert auf die Lammesnatur Jesu. Das ist aber nur eine seiner Seiten. Er kommt wieder als der Löwe von Juda. Und auch diese Seite gehört ganz grundsätzlich von jeher, von Anfang bis Ende zu seinem Wesen dazu. Und wenn wir das missachten, dann ziehen wir ganz falsche und völlig unbiblische Schlüsse. Jesus hat die Todesstrafe nicht abgeschafft, definitiv. Deshalb irrt hier typischerweise auch Franziskus, der sich gegenwärtig Papst nennen lässt. Ich sage bewusst typischerweise, der behauptet nämlich, dass die Todesstrafe grundsätzlich unzulässig sei. Typischerweise, dass Franziskus irrt, wundert mich nicht, von ihm erwarte ich nichts anderes. Recht hat dagegen hier einmal die Lehrtradition der römisch-katholischen Kirche. Also interessant auch bei Franziskus, er ist vermutlich ein Mann, der so wie Merkel unserem Land, der katholischen Kirche, den Rest geben soll. Es ist auffällig, in welcher fortlaufenden Impertinenz Franziskus die Ordnungen seiner eigenen Kirche außer Kraft setzt. Es gibt deshalb auch massiven Widerstand von konservativen Katholiken innerhalb der römischen Kirche. Franziskus stellt sich hier als Papst gegen die angeblich unfehlbare Lehrtradition seiner Kirche. So sagte Pius X., ich habe es extra, weil es wirklich sehr wichtig ist, an die Wand geworfen, es ist erlaubt, den Nächsten zu töten, wenn man erstens in einem gerechten Krieg kämpft. Hatten wir damals Thema gerechter Krieg, Luther, Kriegsleute in seligem Stande sein können. Gerecht muss der Krieg sein, also ein Verteidigungs-, kein Angriffskrieg. Am Hindukusch führen wir keinen gerechten Krieg. In Syrien führt Deutschland keinen gerechten Krieg, denn wir verteidigen in Syrien nicht Deutschland, definitiv. Zweitens, wenn man auf Befehl der höchsten Autorität das Todesurteil als Strafe für ein Verbrechen vollzieht und drittens und endlich, wenn es sich um die notwendige und wieder gerechte Verteidigung des Lebens gegen einen ungerechten Angreifer handelt. Wenn ein Verbrecher von der Polizei festgenommen werden soll und er wehrt sich, ist ein ungerechtes Verteidigen, denn es ist ein rechtmäßiger Übergriff auf seine Freiheit vom Staat her. Muss natürlich der Polizeieinsatz auch gerechtfertigt sein. Genauso übrigens, wie wir es hier lesen, hat Martin Luther auch als biblisch erkannt. Und genauso, wie es da steht, entspricht es exakt unserer heutigen Rechtsordnung. Mit der merkwürdigen einzigen Ausnahme der Todesstrafe. Das ist deshalb merkwürdig, weil eigentlich diese ganzen Punkte einer inneren einheitlichen Logik folgen. Und dass die Todesstrafe rausgenommen ist, ist ein Bruch mit der inneren einheitlichen Logik. Denn ein Staat, der auf die Todesstrafe grundsätzlich verzichtet, verzichtet damit auf den nachhaltigen und zuverlässigen Schutz des Gemeinwesens vor dem Bösen und handelt sich eine fast unendliche Latte an Folgeproblemen ein. Und dass das geschieht, macht logisch keinen Sinn. Wenn ich einen Angreifer töten darf, um mein Leben zu schützen, warum sollte der Staat nicht Menschen töten dürfen, von denen eine ständige, fortlaufende Gefahr für das Leben anderer ausgeht? Und die dies bereits durch vollzogene Kapitalverbrechen eindeutig unter Beweis gestellt haben, natürlich nur von solchen Reden, dass die Todesstrafe in den Händen eines totalitären Regimes ein gefährliches und schlimmes Mittel ist, ist klar. Aber auch hier gilt das Wort ab usus non tollit usum, das ich immer wieder zitiere. Der falsche Gebrauch, der Missbrauch einer Sache darf den Rechten nicht verhindern, ist kein Argument dagegen. Und dass die Sache mit der Therapie und der Resozialisierung bei den Kapitalverbrechern in der Regel nicht klappt, das zeigt die endlose Geschichte, insbesondere der Sexualdelikte, wie aber wohl auch anderer Kapitalverbrechen. Und da begegnen wir jetzt übrigens dem dritten Grund, weshalb der gottlose Humanismus komplett anders denkt als Gott und die Bibel. Die Ablehnung der Todesstrafe gründet in einem gottlosen Humanismus als dritten auch darin, dass er gegen das eindeutige, klare Zeugnis des Wortes Gottes und ebenso gegen die eindeutige, klare tägliche Erfahrung die irrige Meinung vertritt, der Mensch sei in seinem innersten Wesen edel, hilfreich und gut. Das ist nämlich der Punkt. Wenn man sagt, man bringt einen Menschen mit der Todesstrafe ums Leben, der doch eigentlich im Innersten seines Wesens ein guter Kerl ist und wir müssen ihm jetzt nur unter die Arme greifen, liebevoll, fürsorglich, die schädlichen Einflüsse seiner Umwelt dezimieren und dann kriegen wir den auf einen guten Weg und dann wird das in wenigen Jahren ein leuchtendes Vorbild einer humanitären Gesellschaft. Wenn sich dann einer doch nicht edel, hilfreich und gut verhält, wird es nicht als Grundproblem des Menschen erkannt, sondern dann sind halt in seinem Leben einige Dinge schiefgegangen, die wieder korrigiert werden müssen und angeblich korrigierbar sind. Meist werden die Eltern oder die Umwelt, deshalb werden heute die Kinderrechte gestärkt, um die vor den schädlichen Einflüssen der Eltern bestmöglich zu schützen und gleich in staatliche Obhut gebracht oder wer auch sonst immer beschuldigt. Und die These wird vertreten, würden auf Erden überall nur sozialistische Verhältnisse, das sozialistische Paradies der Arbeiter und Bauern herrschen, dann wären die Menschen alle Engel und das Böse wäre restlos beseitigt. Denn im Wesen Inneren ist der Mensch edel, hilfreich und gut. Aber Gottes Wort sagt, der Mensch ist böse von Jugend auf. Und was sagt die Wirklichkeit? Der Mensch ist böse von Jugend auf. Weil aber diese total absurde, realitätsferne linke Ideologie seit Jahrzehnten bei uns Einzug gehalten hat, deshalb wird in Deutschland in ganz und gar unbiblischer Weise der Täterschutz über alles gestellt. Der Täter wird vor allem als Opfer gesehen, dem wieder auf die Beine geholfen werden muss. Was überraschenderweise bei Bagatelldelikten nicht gilt. Der säumige Steuerzahler oder dem, der sein Döllchen oder seine GEZ-Gebühr nicht rechtzeitig bezahlt hat, da gibt es kein Verständnis, kein Mitleid mit dem Täter, da ist nicht die Umwelt schuld, nicht die Eltern, nein, da wird mit der ganzen Härte des Gesetzes gnadenlos, brutal, zwangsvollstreckt. Ansonsten aber bei echten, schweren, lebensbedrohlichen, die gesamte Sicherheit des Gemeinwesens bedrohenden Kriminalfällen, mit schwerer Körperverletzung, Vergewaltigung und so weiter, da geht der Täterschutz meilenweit über den Opferschutz und über den Schutz des gesamten Gemeinwesens hinaus. Das Ziel der Resozialisierung des Täters steht weit über dem Schutz der Gemeinschaft vor dem Bösen. Und so lässt man am laufenden Band Täter wieder auf freien Fuß und weiter auf die Gemeinschaft los. Und man macht damit nicht nur fortlaufend die wertvolle Arbeit der Polizei zunichte, man lässt überhaupt den Sinn einer funktionierenden Justiz mehr oder weniger komplett ins Leere laufen und setzt die Bürger des Staates einer ständig wachsenden Gefahr aus. Die großen Moraltheologen der katholischen Kirche, interessant, dass man da mehr die zitieren darf. Die evangelischen Kirchen haben über diese Dinge des Staatswesens viel weniger nachgedacht. Waren interessanterweise hier mehr die katholischen Moraltheologen, etwa wie Thomas von Aquin, haben darauf hingewiesen, dass die Todesstrafe nicht allein mit dem Schutz der Gemeinschaft zu begründen ist. Sie hat auch die große Bedeutung, dass sie die verletzte Moralordnung wiederherstellt. Das ist ganz wichtig. Da geht es um Gerechtigkeitsempfinden. Da geht es auch um ein Dokumentieren dessen, was Recht und Ordnung ist und wo der Staat auch darauf achtet, dass es gewahrt bleibt. Und erst kürzlich hat der frühere Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Paap hier gesagt, bei uns besteht die Gefahr, dass das Recht zu einer Sache für die Dummen und Schwachen wird. Wenn der Staat dem Recht nicht mehr wirklich Geltung verschafft, dann hält sich nur noch derjenige dran, der zu dumm ist, es anders zu machen oder zu schwach. Aussage von einem früheren Bundesverfassungsrichter dieser Tage. Da ist die Moralordnung, deshalb sage ich es, da ist die Moralordnung komplett aus den Fugen geraten. Wenn der Täter ungestraft oder mit einer Bagatellstrafe davonkommt, dann wird die Moralordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Und wenn derartige Bagatellstrafen sintflutartig anschwellen, dann wird die Moralordnung eines gesamten Gemeinwesens atomisiert und weggeschwemmt. Und so erleben wir es in diesen Tagen weithin. Wenn Vergewaltiger mit wenigen Jahren Haft davonkommen, obwohl sie Menschenleben, Familien zerstört haben, dann spricht das dem Leid der Frauen und der Flut an Zerstörung, die das auf ihr Leben und ihre ganze Familie häuft, Hohn und Spott. Eine derart lasche Strafordnung ist eine fortlaufende Verhöhnung der Opfer. Und gerade für Sexualdelikte hat Gott nicht ohne guten Grund die Todesstrafe eingeführt. Wie richtig und wichtig das ist, zeigt die Wirklichkeit. Denken wir nur an die brutale Massenvergewaltigung in Freiburg vor wenigen Tagen. Und gerade Sexualstraftäter sind in besonders hohem Maße Wiederholungs- und Serientäter. Wie viel unermessliches Leid wäre unzähligen Frauen und ihren Familien erspart geblieben, wenn Vergewaltiger konsequent mit dem Tod bestraft würden? Und eins ist sicher, ein hingerichteter Vergewaltiger vergewaltig nicht nochmal. Stattdessen werden Verbrecher, die barbarische Taten begangen haben, Jahre und Jahrzehnte lang auf Kosten der Allgemeinheit gefangen gehalten. Wir reden hier von sehr hohen Kosten. Irgendwann werden sie zumeist wieder freigelassen, um die nächsten abscheulichen Verbrechen zu begehen. Dass die ganzen psychologischen Gutachten kaum einen Pfifferling wert sind, punkto Resozialisierung, erleben wir regelmäßig auf tragische Weise. Die Alternative zur Todesstrafe heißt bei uns lange Gefängnisstrafen oder sogar in Ausnahmefällen lebenslange Sicherverwahrung. Müssen wir uns aber fragen, ist das menschlicher und ist das biblischer? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was sagt denn eigentlich die Bibel über Gefängnisse? Können wir mal zu Hause nachlesen, mal so von 1. Mose 1, was wir ja so ganz langsam, bis der Herr wiederkommt, in der Predigtreihe tun. Wer so lange nicht warten will, kann es zu Hause schon tun, mal bis Offenbarung 22. Was sagt Gott in seinem Wort über Gefängnisse? Gefängnisse sind im biblischen Strafrecht nicht vorgesehen. Sie sind inhuman, sie sind menschenverachtend. Gefängnisse sind in der göttlichen Strafordnung nicht vorgesehen. Gott will keine Gefängnisse. Aus gutem Grund. Gefängnisse sind in aller Regel keine Orte der Läuterung. Sie sind vor allem Brutstätten wüster Gewalt und verschärfter Kriminalität. Da lernen die leichten Jungs die wirklich schweren Jungs kennen und kommen als Kapitalverbrecher raus, die vielleicht wegen irgendeiner relativen Bagatellgeschichte reinkamen. In der Neuwiedergegend hatte vor Jahren der Fall großes Aufsehen erregt, als ein junger Mann von zwei Mithäftlingen gefoltert und ermordet wurde. Gefängnisse sind Brutstätten brutalster und wüster Gewalt. In Gefängnissen wird die Menschenwürde, die sonst so hoch gehandelt wird, strukturell mit Füßen getreten. Wenn man sagt, man nimmt einem Menschen durch die Todesstrafe Jahre seines Lebens weg, gilt das fürs Gefängnis genauso. Man kann Geld zahlen, so viel man will. Man kann einem Menschen kein einziges Jahr, keinen einzigen Tag, den er unrecht im Gefängnis saß, wieder zurückerstatten. Keinen. Bei Geldstrafen geht das. Deshalb wäre die andere Frage, wie weit man hier sehr, sehr viel mehr mit Geldstrafen agieren müsste. So etwa hat es doch heute so gehasste, in Wirklichkeit so wohlverdiente Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. gemacht. Der hat das gesamte Rechtswesen so strukturiert, dass es kostenneutral gearbeitet hat. Da mussten Hingerichtete, Hinzurichtende zum Tode Verurteilte, klingt hart, aber entspringt einer logischen Konsequenz. Die mussten vor ihrer Hinrichtung durch Arbeit die Kosten ihrer Hinrichtung erarbeiten, erwirtschaften, dann wurden sie hingerichtet. Klingt brutal, ist aber eine Logik. Denn Friedrich Wilhelm I. sagte, es kann nicht sein, dass die Guten, die Anständigen, die sich an Recht und Ordnung halten, die Lasten derer, die sich nicht an Recht und Ordnung halten, aufgebürdet bekommen. Vollkommen stringente, nach meinem Dafürhalten, völlig biblische Logik. Friedrich Wilhelm I. verstand sich auch ganz und gar als ein König von Gottes Gnaden, der bei all seinen Eskapaden, Extravaganzen sich bemüht hat, sehr strikt ein Herrscher zu sein in der Verantwortung vor Gott. Und alles, was später der heute so hochgerühmte Friedrich der Große angetroffen hat, verdankt er allein seinem Vater. Ohne seinen Vater wäre er nichts gewesen. In Gefängnissen wird die Menschenwürde strukturell mit Füßen getreten. Ein menschenwürdiger und biblischer Strafvollzug kann die Todesstrafe beinhalten, nicht aber Gefängnisse. Von Ausnahmen vielleicht einer möglichst kurzen Untersuchungshaft mal abgesehen. Aber dann müssen die Gerichte auch so ausgestattet sein, dass Prozesse sehr zeitnah erfolgen, was ohnehin wichtig wäre. Gegen die Todesstrafe spricht vor allem die Möglichkeit eines Justizirrtums. Sie dürfte deshalb nur dort vollzogen werden, wo die Tat zweifelsfrei beziehungsweise der Gewalttäter zweifelsfrei überführt ist. Angesichts der Todesstrafe haben wir ja ganz zum Schluss für den heutigen Tag noch eine gelinde gesagt merkwürdige Situation. Selbst im Blick auf die allerschlimmsten Triebtäter und brutalsten Gewaltverbrecher, Serienkiller, herrscht eine entrüstete Ablehnung der Todesstrafe. Auf der anderen Seite wird sie in unserem Land hunderttausendfach pro Jahr praktiziert, ohne dass kaum irgendein Hahn danach kräht. Liebe Geschwister, wenn wir von Wahrhaftigkeit reden, dann müssen wir von dieser himmelschreienden Unwahrhaftigkeit reden. Ich rede von der Abtreibung. Da komme ich aber am übernächsten Sonntag zu. Des Weiteren betrifft das Gebot, du sollst nicht morden, einen Bereich, der gerade dieser Tage ganz aktuell wird, an den wir wahrscheinlich überhaupt nicht denken, Organentnahme. Das ist ein Riesenthema, dem werden wir uns, so Gott will und wir leben, in 3 Wochen in einer gesonderten Predigt zuwenden. Es hat ganz besondere Aktualität, da Jens Spahn, unser sogenannter Gesundheitsminister, hier die Widerspruchslösung einführen will. Wer also nicht bei lebendigem Leibe organisch ausgeschlachtet werden will, ich wiederhole den Satz nochmal genauso, wer nicht bei lebendigem Leibe organisch ausgeschlachtet werden will, muss dies nach dem Willen von Herrn Spahn künftig ausdrücklich erklären. Aber dazu gesagt wie in einigen Wochen mehr. Für heute halten wir fest, Gott will nicht den Tod. Gott will, dass wir leben. Um Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen, soll die Gemeinschaft vor dem Bösen bewahrt werden. Vor allem aber ist Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden und hat unseren Tod auf sich genommen, damit wir ewiges Leben haben. Und das sollten wir unbedingt für uns annehmen, denn dann hat der Tod keine Macht mehr über uns. Amen.